Heute möchte ich mit euch über ein Thema nachdenken, das mir sehr am Herzen liegt. Ich habe die Predigt überschrieben: Miteinander reden am Jordan. Denn die Gegend um den Jordan ist ein Land, wo heute die allermeisten Nachrichten, die uns erreichen, wo sie meistens mit Gewalt zu tun haben, wo Terroranschläge immer wieder verübt werden, größere und kleinere, wo ständig miteinander Kriege geführt werden, Bürgerkrieg in Syrien, in Israel, ständig Übergriffe, ganz schlimme Dinge, die dort geschehen. Und ich möchte mit euch ein wenig darüber nachdenken, was kann man tun? Was kann man tun in solchen Situationen und was hat man früher getan? Denn auch schon in biblischer Zeit hat man dort ganz, ganz viel gekämpft. Wir lesen es im Richterbuch, aber auch in anderen Büchern, wie oft dort auch militärische Konflikte schon in der Antike stattgefunden haben. Und trotzdem, bei diesen ganzen Berichten über Kampf und Streit und Krieg, da findet sich auch manches Juwel, das uns vielleicht auch heute helfen kann, wie man doch zum Frieden finden kann. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr Josua Kapitel 22 aufschlagen. Ich habe den Text allerdings auch hier auf der Leinwand, sodass ihr ihn auch dort dann mitverfolgen könnt. Also, Josua Kapitel 22 und ab Vers 9. Da verließen die Männer von Ruben und Gad und vom halben Stamm Manasse die übrigen Israeliten bei Silo im Land Kanaan. Sie machten sich auf den Heimweg in ihr eigenes Land Gilead, das Gebiet, das ihnen auf den Befehl des Herrn durch Mose zugesprochen worden war. Bis hierhin erst einmal, die Geografie ist uns vielleicht nicht ganz so vertraut. Ich habe hier eine Karte mitgebracht, auf der man das ein wenig nachvollziehen kann. Wir befinden uns also in der Zeit unmittelbar, nachdem das Land in Besitz genommen wurde vom Volk Israel. Die Israeliten waren aus Ägypten gekommen und durch das Ostjordanland, östlich des Jordan, sind sie dann hier hingekommen, über den Jordan gegangen und haben dann dieses ganze Gebiet hier auch eingenommen. Unterwegs haben dann 2,5 Stämme gesagt, nämlich eben Ruben und Gad und der halbe Stamm Manasse: Eigentlich fühlen wir uns hier östlich des Jordan so wohl, wir würden am liebsten hier bleiben und dieses Land hier nehmen. Und Josua hat dann gesagt: Na gut, ich bin einverstanden, könnt ihr haben, aber bitte helft doch noch mit, den westlichen Teil zu erobern. Und wenn wir damit fertig sind, dann könnt ihr zurückgehen und euer Land dann bebauen. Wir sind also gerade an diesem Wendepunkt, als die Eroberung weitgehend abgeschlossen war und die Männer dieser 2,5 Stämme jetzt zurückkehren konnten. Wir lesen weiter. Doch als sie nach Gilead am Jordan kamen, das noch in Kanaan liegt, errichteten Ruben und Gad und der halbe Stamm Manasse dort einen riesigen Altar am Ufer des Jordan. Als das übrige Israel hörte, dass sie auf der Seite der Israeliten in Geliot im Land Kanaan ein Altar errichtet hatten, kam die ganze Gemeinde bei Silo zusammen und rüstete sich zum Kampf gegen ihre Bruderstämme. Und das ist jetzt vielleicht erst einmal erstaunlich, warum das ein Anlass zum Kämpfen war, denn immerhin hatten Abraham, Isaak und Jakob ja auch überall im Land Kanaan Altäre gebaut, wo sie jeweils waren. Und hier auf einmal bauen sie einen richtig schönen großen Altar am Ufer des Jordan und die anderen Stämme wollen jetzt Krieg gegen diese Stämme führen. Lesen wir einmal weiter, was da der Hintergrund sein mag. Zunächst sandten sie jedoch eine Abordnung unter der Führung von Pinhas, einem Sohn des Priesters Eleazar, zu ihnen nach Gilead. 10 Fürsten Israels gingen mit ihm, aus jedem der 10 Stämme einer, alles Oberhäupter der verschiedenen Sippen Israels. Als sie in das Land Gilead kamen, sagten sie zu den Stämmen Ruben und Gad und zum halben Stamm Manasse: Die Gemeinschaft des Herrn lässt euch ausrichten. Warum verratet ihr den Gott Israels? Wie konntet ihr euch vom Herrn abwenden und euch gegen ihn auflehnen, indem ihr ein Altar errichtet? War unsere Sünde in Peor denn nicht groß genug? Wir sind doch noch nicht völlig davon gereinigt. Die Strafe traf damals die ganze Gemeinschaft des Herrn. Und ihr wendet euch vom Herrn ab. Wenn ihr euch heute gegen den Herrn auflehnt, wird er uns morgen allen zürnen. Wenn euer Land unrein ist, dann kommt auf unsere Seite des Flusses, die im Besitz des Herrn ist, wo er in der Stiftshütte wohnt, und siedelt euch unter uns an. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn und gegen uns auf, indem ihr einen Altar für euch errichtet. Es gibt nur einen wahren Altar des Herrn, unseres Gottes. Hat Gott nicht alle Israeliten gestraft, als Achan, ein Angehöriger der Sippe Serach, sündigte und Dinge veruntreute, die für den Herrn bestimmt waren? Und das, obwohl er es als Einzelner tat, und musste er nicht wegen seiner Sünde sterben? Ja, hier wird jetzt deutlicher, warum das so eine schlimme Sache war, hier einen Altar zu bauen. Es ging darum, dass es nur einen von Gott genehmigten Altar gab, nämlich bei der Stiftshütte. Die Gefahr, sonst auf den anderen Altären im Land Götzen zu dienen, war einfach zu groß. Deshalb hatte Gott gesagt, nur dieser Altar. Oder wenn ein Prophet einen Spezialauftrag hatte, wir kennen die Geschichte von Elia, auch andere Propheten haben zu bestimmten Anlässen Altäre gebaut, aber einfach so einen Altar zu bauen, das war nicht in Ordnung. Und wir wundern uns vielleicht darüber, dass das Volk hier so streng darauf reagiert. Immerhin sind die anderen Geschichten schon zur Zeit von Mose, als das goldene Kalb gebaut wurde, oder zur Zeit der Richter dann, wo wir gerade im Bibelgespräch auch drüber gesprochen haben. Da sind so viele Berichte über Verehrung von Baal und Aschera. Aber hier in diesem kurzen Zeitfenster, so die späte Lebenszeit von Josua, kurz vor seinem Tod, da war das Volk offensichtlich so sehr Gott ergeben, dass sie gesagt haben, nein, wir wollen wirklich nur unseren Gott verehren. Und wenn irgendjemand aus unserem Volk etwas anderes tut, dann wollen wir alles tun, was in unserer Macht steht, um ihn davon abzubringen, dass er wieder zu Gott zurückkehrt. Und genau das war hier der Fall. Und sie hatten sogar einen Lösungsvorschlag mitgebracht. Was der Priester hier vorgeschlagen hat, ist eigentlich ziemlich großzügig. Denn wenn ihr euch einmal die Geografie anschaut, sie sagen ja, wenn ihr jetzt der Meinung seid, Silo, das Heiligtum, hier liegt das, das ist ja jenseits des Jordan. Und der Jordan ist so eine Grenze, dann sind wir eigentlich gar nicht in Gottes Land und wir gehören dann nicht mehr dazu und wir können Gott nicht mehr anbeten. Dann kommt doch mit auf die andere Seite des Jordan. Hier ist der Jordan. Also diese ganzen Gebiete, diese Menschen, die hier wohnten, wären dann mit rübergekommen. Sie haben sie eingeladen, kommt mit zu uns rüber, wir geben euch unser Land ab. Hauptsache, ihr bleibt Gott treu. Was für ein Einsatz. Man sieht, es ist ihnen wirklich wichtig, nicht zuletzt auch, weil sie auch befürchten, sonst vielleicht alle von Gott bestraft zu werden, wenn ein Teil des Volkes von Gott abfällt. Insofern also ein durchaus bemerkenswerter Vorschlag, eine beeindruckende geistliche Einstellung, eine enorme Treue zu Gott und was wir hier vielleicht auch lernen können für den Umgang mit Meinungsverschiedenheiten, mit Konflikten. Der erste Grundsatz, den ich hier entdecke, ist der, dass man persönlich hingeht. Dass man persönlich hingeht und sich nicht darauf verlässt, ja, hier wurde uns erzählt, ein Altar errichtet und so weiter, dass man sich nur aufs Hörensagen verlässt, sondern dass man wirklich mal nachfragt, was hat es denn damit auf sich? Und im persönlichen Gespräch können manche Dinge richtiggestellt werden. Und genau das geschieht jetzt auch ab Vers 21. Da antworteten die Leute von Ruben, Gad und dem halben Stamm Manasse, den führenden Männern ihrer Sippen, der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Sollten wir so etwas getan haben, dann verschont uns heute nicht. Aber der Herr weiß und auch ganz Israel soll wissen, dass wir den Altar nicht errichtet haben, um uns vom Herrn abzuwenden. Wir wollen auf ihm auch nicht unsere Brandgetreide oder Friedensopfer darbringen. Wenn wir ihn zu diesem Zweck errichtet haben, möge der Herr selbst uns strafen. Wir haben diesen Altar deshalb errichtet, weil wir befürchten, dass eure künftigen Nachkommen zu den unseren sagen werden, mit welchem Recht betet ihr den Herrn, den Gott Israels, an? Der Herr hat den Jordan als Grenze zwischen die Nachkommen Rubens und die Nachkommen Gads gestellt. Ihr habt kein Anrecht am Herrn. Und eure Nachkommen könnten unsere Nachkommen davon abhalten, den Herrn anzubeten. Deshalb haben wir beschlossen, den Altar zu errichten, nicht für Brand- oder Schlachtopfer, sondern als Denkmal. Er soll unsere und eure Nachkommen daran erinnern, dass auch wir das Recht haben, den Herrn an seinem Heiligtum mit unseren Brandopfern, Opfergaben und Friedensopfern zu ehren. Dann werden eure Nachkommen nicht zu den unseren sagen können, ihr habt kein Anrecht auf den Herrn. Das nenne ich jetzt eine überraschende Wende. Man hatte gedacht, Abfall vom Glauben, schlimme Dinge hier, Götzendienst wird praktiziert mitten in Israel. Und dann stellte sich heraus, es ging gar nicht um fremde Götter. Es ging auch gar nicht um Opfer, es ging um ein Denkmal. Und ich staune, wie vorausschauend diese Männer waren, vom Ruben, Gad und dem Heimstamm Manasse, weil sie sich schon jetzt, unmittelbar nachdem sie das Land eingenommen hatten, Gedanken gemacht haben, wie wird das in Zukunft sein? Wie können wir unseren Glauben an die spätere Generation weitergeben? Heute im Bibelgespräch haben wir auch darüber gesprochen, wie schwierig das manchmal sein kann. Und sie haben gesagt, wir bauen ein Denkmal, damit diese Geschichten nicht in Vergessenheit geraten. Wir bauen ein Denkmal, das zeigt, ja, wir gehören mit dazu. Die Stiftshütte ist zwar westlich vom Jordan, aber wir gehören auch mit zum Volk Israel und dürfen dort auch Gott anbeten und ihm Opfer bringen. Ganz erstaunlich finde ich das, ganz bemerkenswert, wie vorausschauend diese Männer waren. Was mich auch erstaunt ist, dass sie das jetzt einfach so erzählt haben. Also man spürte schon so in den Zeilen, es war schon wirklich sehr deutlich, wie sie sich ausgedrückt haben, aber es war nicht vorwurfsvoll. Man hat es auch schon erlebt, ihr vielleicht auch schon, dass jemand so angemeckert wird und dann genauso zurückmeckert. Und man redet gar nicht mehr über die Sache, sondern nur, wie kommst du dazu, mir Vorschriften zu machen? Du bist doch auch nicht besser als ich oder so etwas. Hier ist es ganz anders. Sie stellen das sachliche Problem dar, äußern sich dazu und machen deutlich, was wirklich vorging. Vielleicht ist das eine Anwendung von Sprüche 15, Vers 1, ein wunderbarer Text, wo es heißt, eine freundliche Antwort besänftigt den Zorn, kränkende Worte erregen ihn. Ich glaube, auch das können wir aus dieser Geschichte lernen, dass es ganz wichtig ist, egal wie man angesprochen wird, ob auf eine freundliche, nette Art und Weise oder vielleicht vorwurfsvoll und kritisierend, es ist immer gut, freundlich zu antworten. Denn dann kann man miteinander im Gespräch sein, dann kann man sich der Sache annehmen. Wenn man genauso zurückschreit, wie man vielleicht angeschrien wird, dann ist die Gefahr, dass es eskaliert und dass man gar nicht mehr an der Sache arbeiten kann. Und was auch hier deutlich wird, ist diese ganz, ganz wichtige Eigenschaft des Zuhörens. Des Zuhörens, dass man wirklich dem anderen zuhört und dass auch Pinhas eben nicht weiterhin brabbelt, wie könnt ihr nur, wie könnt ihr nur, wie könnt ihr nur, sondern dass er aufmerksam zuhört. Es ist ja ganz anders, als ich dachte. In diesem Fall hat er wahrscheinlich sehr gerne zugehört, denn was gibt's Wunderbares für einen Priester, als zu sehen, ach, da hat gar kein Abfall stattgefunden, alles in Ordnung, wir müssen hier keinen Bruderkrieg führen. Sie sind Gott genauso treu wie wir. Sie denken sogar schon an die Zukunft, an den Glauben der nächsten Generation. Ich glaube, dass das wunderbar ist, wenn man so zuhören kann. Ich glaube, dass es wichtig ist, auch dann zuzuhören, wenn es mal nicht so einfach ist, wenn es vielleicht schwierig ist, weil da Dinge geäußert werden, die mich persönlich verletzen oder die vielleicht Überzeugungen, die ich schon ganz lange gehabt habe, widersprechen und die mich in Frage stellen mit dem, was ich denke und meine. Zuhören auch dann, wenn es weh tut. Das ist nicht einfach. Ich glaube, da können wir immer noch dazu lernen. Eine Sache, über die im vergangenen Jahr sehr viel in Deutschland diskutiert wurde, war die Gefahr, die vom Islam ausgeht. Ist es so, dass das Abendland vor einer Islamisierung geschützt werden muss? Wie gewaltverherrlichend ist der Islam denn? Ich habe euch mal zwei Zitate mitgebracht. Schaut mal aufmerksam hin, heißt es. Und wenn nun die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Heiden, wo immer ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf. Das zweite Zitat. Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit, jauchzen sollen sie auf ihren Lagern, Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden, mit Ketten, ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um das aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen. Woher kommt das? Das erste Zitat ist tatsächlich aus dem Koran. Aber das zweite ist nicht aus dem Koran, sondern das ist Psalm 149. Psalm 150 ist uns allen wohl vertraut. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Aber nur ein Psalm davor wird von Lobpreis mit Schwertern geredet und von einem Blutbad. Welche Religion ist gewaltverherrlichend? Und hier sehen wir, es gibt christliche und auch muslimische Texte, die zur Gewaltanwendung aufrufen, aber es gibt auch solche, die vor Gewalt eindringlich warnen. Und in der Bibel ist es ja nicht nur so, dass in den 10 Geboten das Töten untersagt wird, sondern Jesus fordert uns in der Bergpredigt sogar dazu auf, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Wenn man das ernst nehmen würde, was würde das für die Geschichte bedeuten? Wenn wir in die Geschichtsbücher schauen, dann sehen wir, man hat ständig Kriege gegeneinander geführt. Christliche Reiche gegen christliche Reiche, manchmal auch mit dem Islam gekämpft, aber das war schon fast egal. Immer wieder hat man miteinander gekämpft. Erstaunlich, wie so etwas geschehen kann von Menschen, die an dieses Buch glauben. Man sieht also, wir müssen tatsächlich die Bibel sehr genau lesen und auch Moslems ihr heiliges Buch sehr genau lesen, um zu schauen, was ist denn heute für uns dran? Was ist heute für uns relevant? Wenn wir in die Medien schauen, sehen wir immer wieder Berichte über gewalttätige Moslems, über Islamisten, die Terroranschläge verüben, schlimme Dinge tun. Es gibt aber auch manchmal Beispiele dafür, dass es auch eine andere Seite gibt. 1994, der Völkermord in Ruanda, das waren fast immer christliche Stämme, die gegeneinander gekämpft haben, wo Hunderttausende von Menschen umgebracht wurden. Oft genug waren es Moscheen, die den Verfolgten dann Schutz gewährt haben und ihr Leben gerettet haben. Denn die Moslems haben sich versucht, nach Möglichkeit da herauszuhalten. Und sie bezeichnen es heute als ihren Dschihad, für Frieden zwischen den verfeindeten Stämmen zu sorgen. Dschihad ist für uns so das Unwort, Terror und Mord und Totschlag. Für sie ist es ganz anders. Oder denken wir an Pakistan. Gerade die vergangene Woche wurde ein Terroranschlag verübt, schrecklich, auf eine Bildungseinrichtung. Die Menschen sagen dort, unsere Stifte sind stärker als ihre Gewehre. Das hat mich so beeindruckt, als ich das gehört habe. Auch so etwas gibt es. Auch das ist vorhanden. Wenn man also wirklich zuhört, wie der andere ist, nicht nur auf das, was man vielleicht als erstes wahrnimmt und hört, was am lautesten gerufen wird, sondern wenn man mehr darüber wissen will, dann erfährt man sehr häufig, dass es da vielleicht noch mehr Möglichkeiten gibt, als man bisher dachte. Und damit wird dann auch der Weg für den dritten Schritt gebahnt, den ich in dieser Geschichte erkenne. Wir lesen weiter ab Vers 30. Als der Priester Pinhas und die führenden Männer der Israeliten diese Worte der Nachkommen von Ruben, Gad und Manasse hörten, waren sie zufrieden. Der Priester Pinhas, der Sohn des Priesters Eleazar, antwortete ihnen: Nun wissen wir, dass der Herr unter uns ist, denn ihr habt nicht treulos gegen den Herrn gehandelt, wie wir dachten. Vielmehr habt ihr Israel aus der Hand des Herrn gerettet. Danach verließen Pinhas, der Sohn des Priesters Eleazar, und die Ältesten die Stämme Ruben und Gad in Gilead und kehrten ins Land Kanaan zurück, um den Israeliten zu berichten. Die Israeliten waren zufrieden und lobten Gott, und von Krieg gegen Ruben und Gad konnte keine Rede mehr sein. Die Leute von Ruben und Gad nannten ihren Altar Zeuge, denn sie sagten, er ist ein Zeuge zwischen uns, dass der Herr Gott ist. Mich beeindruckt diese Geschichte, dass es hier möglich war, Frieden zu halten, dass man nicht gegeneinander kämpfen musste, weil man sich die Zeit genommen hat, einander zuzuhören. Und weil man dann gemeinsam nach Lösungen gesucht hat, das ist hier meiner Meinung nach der dritte Schritt. Es war ja schon eine Lösung angeboten worden. Ja, ihr könnt rüberkommen in unser Land, das wäre auch möglich gewesen, aber so ist es ja für alle Beteiligten noch viel besser. So hat jeder viel mehr Land für sich. Und diese Absicht ist auch weitgehend aufgegangen. Das Ostjordanland ist kulturell verbunden geblieben mit dem Westjordanland. Es ist nicht so, dass im Osten alle abgefallen sind und im Westen haben sie weiterhin treu gedient. Das Problem war eher, dass häufig westlich und östlich des Jordan das Volk Götzen angebetet hat und erst als sie in Gefahr waren, sich dann wieder Gott zugewandt haben. Aber zumindest diese Trennung, diese Angst, es könnte eine Abtrennung herrschen und der Osten könnte abfallen vom Glauben, das hat sich eben als unbegründet erwiesen. Dieser Altar war vielleicht auch eine wichtige Erinnerung für die Menschen, die östlich des Jordan lebten. Ich glaube, dass es sehr gut ist, solche Lösungen gemeinsam zu suchen. Manchmal ist es tatsächlich so, wenn man einander zuhört, dann sieht man, das war ja nur ein Missverständnis, du bist ja gar nicht mein Feind. Du bist ja gar nicht vom Glauben abgefallen. Wir sind ja weiterhin Brüder. Wir können wunderbar zusammenleben. So kann es manchmal gehen. Manchmal sind aber auch Probleme da, die tiefer gehen. Und auch das haben wir schon in diesem kurzen Jahr erlebt. Ich denke da auch an die Ereignisse in Köln und anderen deutschen Großstädten, wo es schlimme Übergriffe gab auf Frauen. Da wurde deutlich, auch das kann passieren. Und wir wissen, dass Menschen in der Lage sind, Böses zu tun. Als Adventgemeinde waren wir auch besonders davor, was passiert, wenn man alkoholisiert ist, wie leicht da Gewalttaten passieren können. Ich glaube aber, dass es nicht damit getan ist, einfach jetzt auf alle zu schimpfen, die aus ihrem Heimatland geflohen sind. Denn tatsächlich gibt es unter den Flüchtlingen sehr, sehr viele, die allermeisten, die nicht zu Gewalttaten neigen, die so froh sind, dass sie der Gewalt entkommen sind und die niemals einem der hiesigen Bürger ein Haar krümmen würden. Ich glaube, dass es gut ist, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, aber eben die Verantwortlichen und nicht die, die aussehen wie die, die verantwortlich waren. Und ich glaube, dass das immer mit den Mitteln des Rechtsstaates passieren sollte. Und was ich auch gehört habe, ist, dass das Ganze noch tiefer geht, dass die Polizei eben auch in Köln überfordert ist, weil man immer wieder Stellen abgebaut hat. Man hatte nicht genug Geld für Polizisten und bisher ging es auch gut, aber an dieser Stelle ging es auf einmal nicht mehr gut. Und vielleicht bräuchten wir gar nicht so viele Polizisten, wenn wir mehr Sozialarbeiter hätten, die für eine gute Integration sorgen. Ich glaube, dass es gut ist, wenn an solchen Fragen auch gearbeitet wird. Und ich habe vor einem halben Jahr etwa davon gehört, dass in Freital in Ostdeutschland ein Künstler einmal darauf reagiert hat, dass es da ganz, ganz schlimme Gewalttaten gegen Flüchtlinge gab. Er hat da Plakate aufgehängt, ganz viele Plakate, die das so in Frage gestellt haben. Und eines fand ich so interessant, dass ich es euch mal mitgebracht habe. Das ist eigentlich ein Witz, den er da erzählt hat. Ein Banker, ein Bild-Zeitungsleser und ein Asylbewerber sitzen am Tisch mit 20 Keksen. Der Banker nimmt sich 19 Kekse und sagt zum Bild-Zeitungsleser: Pass auf, der Asylbewerber nimmt dir deinen Keks weg. Man muss schmunzeln, wenn man es liest, aber man merkt auch, da steckt Wahrheit drin. Deutschland ist ein reiches Land. Wenn wir nicht genug Geld für Sozialarbeiter, für Polizisten haben, damit unsere Gesetze auch umgesetzt werden, dann läuft vielleicht etwas schief. Und das ist jetzt der Anlass, solche Fragen zu stellen und Dinge vielleicht auch zu ändern. Und ich glaube, dass vielleicht auch wir als Adventgemeinden Möglichkeiten finden können, Menschen zu helfen, die in Not sind. Gerade Flüchtlinge, die mit so gut wie nichts hier angekommen sind, sind vielleicht in einer ganz ähnlichen Situation wie vor 2000 Jahren einmal Maria und Josef, die nur Jesus hatten und noch ein paar Kleinigkeiten, die sie nach Ägypten retten konnten. Und Ägypten hat nicht die Grenze zugemacht, sondern hat ihnen Schutz gewährt vor König Herodes. Ich glaube, dass es die Sache wert ist, es zu versuchen. Auch Menschen, die von weit her kommen, die vielleicht anders aussehen als wir, mit ihnen das Gespräch zu suchen und zu schauen, wie können wir gemeinsam Lösungen finden, die wirklich gut sind. Und was für ein Impuls des Friedens kann das sein, der hier von Deutschland ausgeht, wenn Moslems, die in ihren Heimatländern Gewalt erleben, hier hinkommen und von Christen liebevoll aufgenommen werden. Und was für ein Impuls für die Frauenrechte im Nahen Osten, wenn deutlich gemacht wird, nicht nur die Würde von Männern, sondern auch von Frauen ist in Deutschland unantastbar. Und Ehen gelingen viel besser, wenn man auf Augenhöhe die Partnerschaft führt und nicht mit einem ganz großen Machtgefälle. Wer weiß, was da geschehen kann. Damit habe ich jetzt eine ganze Reihe von Anwendungsmöglichkeiten gesucht, die im gesellschaftlichen Umfeld liegen. Und tatsächlich geht es hier ja auch um eine gesellschaftliche Frage, wenn es die Verhinderung von einem Bürgerkrieg ist. Ich glaube aber, dass diese Prinzipien aus Josua 22 uns auch im Alltag immer wieder helfen können, in unserem ganz persönlichen Umfeld. Und ich möchte euch da vielleicht mal eine Geschichte erzählen, wo das so auch ein wenig deutlich wird. Das war vor einigen Jahren, als ich mal bei einer Ausbildung für den DVG Gesundheitsberater teilgenommen habe, auf der Diepholzburg. Ein wunderbares Haus, wo auch immer wieder Kurse stattfinden, früher noch mehr stattgefunden haben, auch vom DVG. Und ich bin da am Sonntagnachmittag dann angekommen, auf mein Zimmer gegangen. Ich hatte ein Zweibettzimmer und habe da gesehen, mein Zimmergenosse war schon vorher da gewesen, hatte seine Sachen dahingestellt und auf seinem Nachttisch lag so ein bisschen Schokolade, 2 Tafeln Schokolade oder sowas und dachte mir, naja, gut, man weiß ja nicht, wie das Essen hier ist, ist schon gut, vielleicht einen gewissen Notvorrat da zu haben. Warum nicht? Ich esse ja auch ganz gerne mal was Süßes. Und naja, habe auch meine Sachen hingepackt und bin dann runtergegangen, weil dann die Eröffnungsveranstaltung war. Habe da auch meinen Zimmernachbarn dann gesehen, am Namensschild erkannt. Wir haben uns alle vorgestellt, haben unsere Hobbys erzählt und er sagte dann, ja, ich bin der so und so und ich interessiere mich für gesunde Ernährung, ich nasche zum Beispiel nicht. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was ich dann so gedacht habe. Ich dachte mir, meine Güte, jetzt habe ich dich aber ertappt. Ein Heuchler. Er sagt, er nascht nicht und ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass er sich Schokolade mitgenommen hatte. Wie kann man nur? Ist ja nicht schlimm, wenn man mal gerne was Süßes isst, aber man muss es doch dann nicht ableugnen. Ich habe dann sehr misstrauisch bei jedem Wort zugehört, das er sonst noch sagte über sich und andere, aber alles andere schien so stimmig zu sein. Und naja, gut, aber es war doch ein gewisses Misstrauen gesät. Und als wir dann nach der Veranstaltung hochgegangen sind, war ich sehr erstaunt, als er mir dann als erstes sagte, ja, weißt du Martin, mir ist hier was ganz Komisches passiert, als ich angekommen bin. Da habe ich mein Bett gemacht und unter der Matratze habe ich hier die Schokolade gefunden. Aber ich esse sowas gar nicht. Willst du die vielleicht haben? Oh, tja, ich habe mich geschämt. Wie konnte ich nur so schlecht von ihm denken, ohne ihn wirklich zu kennen, ohne irgendetwas über ihn zu wissen. Die Indizien sprachen so gegen ihn, aber er war völlig unschuldig. Und auch hier war es ziemlich einfach, das Problem zu lösen. Er hat mir die Schokolade gegeben, war sie los und ich habe auch davon profitiert. Insofern war das auch eigentlich ein sehr leicht lösbares Problem, wenn man denn miteinander gesprochen hat. Und ich bin sehr froh, dass er von sich aus dann das Gespräch gesucht hat, denn dadurch konnte das dann ganz schnell beigelegt werden. Ich glaube, dass es wichtig ist, miteinander zu reden. Und zwar nicht nur am Jordan vor 3000 Jahren, sondern genauso auch an der Sieg, an der Wupper und an der Werre, oder? Der Werre ist richtig gut. Kenne mich hier nicht so aus. Immer wieder miteinander zu sprechen. Zum Beispiel auch, und warum nicht das, mit unserem Ehepartner. Eigentlich kennen wir ihn ja so gut wie eigentlich kaum einen anderen Menschen. Und trotzdem, mir ist es schon oft genug passiert, dass ich mir ganz sicher war, wenn meine Frau das und das zu mir sagt und mich dabei so anguckt und in dem Tonfall, dann ist damit bestimmt dieses oder jenes gemeint. Manchmal war das vielleicht auch so, aber oft genug, wenn ich dann mal nachgefragt habe, was hast du denn eigentlich damit sagen wollen, dann ist mir deutlich geworden, wie ich sie manchmal ganz verkehrt eingeschätzt habe. Und erst aus solchen Gesprächen habe ich dann gelernt, wie es richtig einzuordnen ist. Und vielleicht ist es euch auch schon so passiert. Es ist wichtig, miteinander zu sprechen. Was langfristig die Folgen sind, wenn Ehepartner nicht mehr miteinander reden, das hat einmal die schwedische Sängerin Laila Dahl in einem Lied zum Ausdruck gebracht und ich habe das ins Deutsche übersetzt, will euch das, den Text mal vorlesen. Da heißt es über ein Ehepaar: Ihr Kopf ruht auf seiner Brust, sie hört seinen Herzschlag. Sie schlafen so dicht beieinander, doch in Wirklichkeit sind sie weit voneinander entfernt. Sie dachten, dass Stille dieses Schicksal vermeiden könnte. Doch alles wurde schlimmer und schlimmer und jetzt ist aus ihrer Liebe Hass geworden. Er wacht nachts auf, ohne Frieden im Herzen. Erlebe ich jetzt das selbst, was ich bei anderen beobachten musste? Unsere Freude ist dahin, wir haben uns nichts mehr zu sagen, in eisiger Stille leben wir, verletzen uns Tag und Nacht. Wann werden Gefühle zu Worten, die das verletzte Herz heilen und es wieder ganz machen? Sie lebten so eng zusammen, doch sie werden in Einsamkeit sterben. Schmerzerfüllte Räume der Stille, Schmerz, der sich nicht in Worte fassen lässt. Wie lange noch werden Menschen sich selbst verletzen, indem sie ihren Schmerz verstecken? Das Eis muss gebrochen werden, wenn der Frühling jemals wiederkommen soll. Wann werden Gefühle zu Worten, die das verletzte Herz heilen und es wieder ganz machen? Wann gelingt es uns, das zum Ausdruck zu bringen, was wir wirklich fühlen? Wann fragen wir vielleicht auch nach, wenn wir irritiert sind von den Worten oder von den Gesten des anderen? Ich glaube, dass es uns immer wieder gut tut, da die Nähe des anderen zu suchen und im Gespräch ihn besser zu verstehen. Aber das gilt nicht nur für Ehepartner, ich glaube, es ist auch mit Kindern so. Kindererziehung ist sicherlich eine der schwierigsten Aufgaben, die es überhaupt gibt. Und wenn die Kinder dann noch irgendwann das Teenageralter erreichen und dabei sind, selber eine Meinung, eine Persönlichkeit zu entwickeln, dann ist es manchmal ganz schwierig. Da braucht man viele Gespräche, viel miteinander reden, viel zuhören, selbst dann, wenn es weh tut als Eltern, so etwas zu hören von den früher doch noch so kleinen und süßen Kindern, die jetzt auf einmal schon so eine eigene Meinung haben. Aber wie wichtig ist das auch? Aber auch umgekehrt, wie sehr können Teenager davon profitieren, wenn sie ihren Eltern aufmerksam zuhören? Vielleicht können die Eltern noch nicht mal richtig mit einem Smartphone umgehen, aber ihre Lebenserfahrung, wenn man aufmerksam zuhört, kann vielleicht vor manchem Fehler bewahren. Man könnte es ja mal probieren. Mit unseren Glaubensgeschwistern reden. Auch da kann es Missverständnisse geben. Man glaubt an den gleichen Gott, die Bibel ist die Grundlage für uns alle und trotzdem kann man sich genauso missverstehen, wie es den 12 Stämmen Israels damals gegangen ist in unserer Geschichte. Mit unseren Nachbarn, mit unserem Chef, mit unseren Angestellten, wenn wir selber Chef sind, mit wem auch immer. Immer wieder ist es, glaube ich, gut, miteinander zu reden, dem anderen zuzuhören und auf diese Art und Weise weiterzukommen. Wie gesagt, ich möchte es noch einmal zusammenfassen. Diese Prinzipien gelten nicht nur am Jordan, obwohl man es dort vielleicht den Menschen ganz besonders wünschen würde, weil dort so viel Gewalt herrscht. Aber nicht nur am Jordan, sondern auch bei uns. Das Jahr 2016 hat jetzt erst angefangen. Ich glaube, es wird noch ganz viele Gelegenheiten geben, in der deutschen Gesellschaft, im Großen, aber auch im ganz Kleinen, in unseren Familien, in unseren Gemeinden, in unseren Nachbarschaften, dass wir erst einmal hingehen. So wie Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasses erlebt haben, dass man zu ihnen hingegangen ist. Dass man dann zuhört, auch wenn der andere vielleicht unfreundlich, vorwurfsvoll das Gespräch beginnt, trotzdem ruhig zuzuhören, freundlich zu antworten und auf diese Art und Weise dann gemeinsam Lösungen zu suchen. Warum sollten wir das tun? Ich habe es in der Kindergeschichte schon erzählt und ich finde, gute Kindergeschichten sind nicht nur für die Kinder da, sondern auch für uns Erwachsenen, weil wir alle unbezahlbar sind. Wir als Menschen, nicht nur wir als Adventisten, sondern auch die anderen Menschen, die noch nicht Jesus kennengelernt haben. Sie alle sind unbezahlbar für Gott und er wünscht sich nichts sehnlicher, als sie einmal auf der neuen Erde zu haben. Erst auf der neuen Erde wird es wirklichen Frieden geben, der niemals wieder umschlägt in Missverständnisse, Streit und Krieg. Aber das, was wir hier schon tun können, um Menschen zu helfen, in Frieden und Sicherheit zu leben, ich glaube, das wollen wir auch tun. Und ich glaube, Gott will auch, dass wir das tun, denn deshalb wurde wahrscheinlich auch Josua 22 mitten in diese Geschichten von Kampf und Krieg hineingepackt, um deutlich zu machen, ja, so geht es auch. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir diese Prinzipien anwenden und Gottes Segen dabei erleben. Amen.